Nächster Halt, Universität.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts 9b. Heute geht es um die Zapatistas und den Tren Maya. Und dazu haben wir uns Daniel Tapia eingeladen. Daniel, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was genau du machst?
Ja, hallo, guten Abend. Danke für die Einladung. Mein Name ist, wie du gesagt hast, Daniel Tapia. Ich wohne schon seit einer Weile hier in Deutschland und habe ich ganz einige Jahre im Ökobüro in München gearbeitet und als war ich dort als Mexiko- und Menschenrechtsreferent und daher beschäftige ich mich auch immer noch heute mit der allgemeinen Menschenrechtssituation in Mexiko.
Okay, genau, wir wollten ja jetzt heute so ein bisschen auch über die Zapatistas sprechen und da jetzt vielleicht mal so direkt als Anfangsfrage, wer sind denn genau die Zapatistas für die HörerInnen, die vielleicht noch gar nichts damit anfangen können?
Ja, also erstmal haben wir wenig Zeit, um mal ein paar Fragen zu erklären, wer die Zapatistas sind. Vielleicht kann man ein paar konkrete Sachen sagen, was die wichtigsten Sachen. Zapatistas ist eine indigene Bewegung, die ihren Territorium im Süden Mexiko haben. Die haben dort ein ziemlich großes Autonomiegebiet in Chiapas. Und das ist eine indigene Bewegung, die am Anfang von ihren öffentlichen Zeiten und von ihren Zeiten in der Öffentlichkeit haben sie die Waffen genommen, haben sie bewaffnete Aktionen gemacht. Die haben diese Waffen immer noch, aber eigentlich, was die am meisten verfolgen, ist der Aufbau der Autonomie in ihren Gebieten und versuchen immer wieder in das politische Geschehen in Mexiko zu intervenieren mit verschiedenen Aktionen. Sehr einfallsreich auf einer Seite. Und auch sehr inspirierend für viele Menschen, die etwas anders von der Welt sehen wollen, also die Welt anders sehen wollen und nicht nur in Mexiko, sondern in der ganzen Welt eigentlich.
Okay, und diese autonomen Gebiete, wie sind die denn organisiert oder aufgebaut?
Also die Autonomieaufbau, das haben die Zapatistas langsam gemacht. Erstmal hatten die... Die sind, die haben am 1. Januar 1994 ihren Aufstand begonnen und ziemlich dann direkt danach haben sie einen einseitigen Waffenstillstand erklärt und angefangen mit den Regierungen zu verhandeln über, dass die indigene Rechte besser anerkannt werden in Mexiko und dass ihre Rechte auch besser anerkannt werden. Nach jahrelangen Versuchen hat die mexikanische Regierung sie immer wieder verraten und irgendwann haben sie weiter mit diesen Autonomiebestrebungen angefangen und dann haben die verschiedene Organisationen formen. Also die haben Municipios Autónomos, Rebeldes heißen die auf Spanisch, also rebellische autonomen Bezirksregierungen, die sich in Versammlungsformen zusammenstellen. Und dann gibt es verschiedene andere Instanzen, wie zum Beispiel Juntas de Buen Gobierno, das ist Räte der guten Regierung. Und dann die Caracoles, also Schnecken, die auch ein bisschen so eine Art Regionalbezirk bedeutet für die. Das wäre so eine politische Aufbau diese, oder Organisation dieser Autonomie innerhalb der zapatistischen Gebieten. Wichtig ist, dass alle Zapatistinnen und Zapatisten dort mitmachen und dass die Menschen, die dort organisiert sind, auch, also vor allem wichtig ist, dass eine der Motto von denen auf der Regierung ist, Mandar obedeciendo, also gehorchend regieren, was man ein bisschen erstmal, wenn man hier von einer vertikalen Regierungsorganisationsformen ausgeht, ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber die machen das so und fordern auch, dass so sollte auch eine gute Regierung funktionieren. Also die Bevölkerung soll befehlen und die Regierung soll gehorchen. Das wäre die Frage. Und dann auch ein anderes Prinzip ist, dienen und nicht sich bedienen. Also man kennt auch die Geschichte der Korruption, die nicht nur in Mexiko, sondern auch sogar hier in Europa teilweise ist, läuft hier auch, dass Politikerinnen sich irgendwie einen Vorteil von ihren Posten rausziehen und die sehen das nicht so, sondern das ist ein Dienst an der Gemeinde, in die Regierung zu sein, zum Beispiel.
Okay, ich habe auch gelesen, dass Sie sozusagen gerade diese Juntas der guten Regierung, die du auch eben schon erwähnt hast, dass auch Nicht-Zapatistas die gerne um Rat bieten, weil sie den staatlichen und auch oft bestechlichen Gerichten nicht so ganz vertrauen. Also das auch und im Gesundheitsdienst genauso, also die medizinischen Einrichtungen bei den Zapatistas, soweit ich das verstanden habe, sind die auch gratis und dass auch Nicht-Zapatistas da behandelt werden und insofern sozusagen das auch nach außen hin geöffnet wird, oder?
Ja, ja, also das sind, muss man sagen, in den zapatistischen Gebieten wohnen Menschen, die Zapatistas sind und Menschen, die nicht Zapatistas sind und einige, die ganz dagegen Zapatistas sind, also die müssen mit sogar mit Paramilitärs zusammenleben quasi. Und ja, das ist, also gerade jetzt ist ziemlich aktuell, zum Beispiel in Aldama in Chiapas, da ist eine zapatistische Gemeinde, die ständig unter Beschuss ist und das sind auch Indigenen, die in der Region leben, die sie unter Beschuss nehmen. Also das zu klären, ne? Also das ist nicht ein Region, das ist nicht ein Bezirk, wo nur Zapatistas leben, sondern da wo leben andere Menschen auch dort, die nicht Zapatistas sind und die aber auch Zugang zu diesen Sachen haben, wie du sagst, also zum Beispiel zum, dass die bei, wenn sie irgendwie so einen Konflikt haben, so ein Problem, so was mal von Justiz reden könnte, dann gehen sie lieber zum der Rat der guten Regierung als zum einen Richter, weil den Richter musst du erstmal beschmieren, damit das was läuft und so weiter, ne? Also das oder die Polizei zum Beispiel. Also insofern ist die, sind die schon, haben die schon ein großes Vertrauen. Ja, und der Gesundheitssystem des Zapatistas, was sie selber aufgebaut haben, diese, auf diese kommunale Ebene, ist echt unglaublich. Für die wenigen Mittel, und du musst mal denken, dass die von Militärs umsingelt sind, immer noch. Also Chiapas ist die Region in Mexiko, ich glaube, mit dem größten Pro-Kopf-Anteil an Militärs. Ja, so Militärbasen und so weiter. Und
genau, ich habe gelesen, das sind so rund 40.000 Soldaten in Chiapas. Also ein Viertel der mexikanischen Armee.
Ja, genau. Also das heißt, die mexikanische, die Soldaten plus Polizeieinheiten plus paramilitärische Einheiten, also die leider immer ein bisschen Hand in Hand mit den Militärs arbeiten.
Und wie gehen dann die Zapatistas dagegen vor? Oder also sind die jetzt wirklich auch aktiv unter Beschuss gerade? Oder wie wird sich dagegen gewehrt dann? Oder?
Ja, also in den letzten Tagen, in der Zeit, seit einem Jahr oder mehr, ist diese Gemeinde, wird ständig unter Beschuss genommen mit großkalibrischen Waffen. Und dann, also bis jetzt haben die Zapatistas immer appelliert an der Öffentlichkeit und haben auch auf die internationale Solidarität appelliert. Also es laufen viele Aktionen auch, dass diese Ärgern oder diese ständigen Schießen der Gemeinden aufhört. Also vor kurzem zum Beispiel, da sind auch zwei Zapatistas, zwei Mitglieder der Junta de Buen Gobierno sind entführt worden. Und da gab es eine ganz große internationale Welle der Solidarität und das hat man geschafft, dass die unversehrt oder auf jeden Fall lebendig zurückgebracht worden sind, was in Mexiko nicht selbstständig ist. Also in Mexiko leider ist ja so, die große Probleme, was allgemein Mexiko hat, ist das Verschwinden lassen von Menschen und wenn jemand verschleppt ist, leider muss man davon ausgehen, dass wahrscheinlich man sie nicht wieder sehen will. Es ist leider die krasse Realität. Und in diesem Fall hat man gemerkt, dass das internationale Solidarität auch was geholfen hat.
Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören, dass das zumindest international da Unterstützung kommt. Was mich noch auch interessieren würde, wenn jetzt die der Gesundheitsdienst kostenlos ist, wie finanzieren die denn ihre autonomen Gemeinden? Also inwiefern können sie sich das sozusagen leisten, da einen kostenlosen eine kostenlose medizinische Untersuchung anzubieten?
Also die Zapatistas, die haben auch ihre eigene Produktionsstrukturen, kann man sagen, in denen sie zum Beispiel Kaffee verkaufen. Also Chiapas ist eine Region, die historisch, auch vor den Zapatistas, eine der besten Kaffee der Welt produziert hat, weil die geografische Lage es so ermöglicht. Und dann gibt es einige Kaffeekooperativen zum Beispiel, die Kaffee nach Deutschland exportieren. Hier gibt es verschiedene Kollektiven, die den Kaffee von den Zapatistas vertreiben. Vielleicht können wir, auch wenn es nicht so schick ist, im Radio Werbung zu machen, aber können wir sagen, dass bei Aroma Zapatista gute Zapatista-Kaffee gibt. Zum Beispiel, da haben die eine Einnahmequelle. Die haben auch andere Produktionsmöglichkeiten, also Klamotten werden genäht und Sachen, was sie selber machen. Aber es ist sehr schwierig. Ne? Also ich glaube, das Größte, was von den Zapatistas funktioniert, ist nicht, dass das durch Geld funktioniert, sondern das ist funktioniert, weil die Menschen sehr viel mitmachen. Also diese Autonomie, es ist nicht nur sich hinsetzen und gescheiter herreden, sondern es am meisten ist anpacken und mitmachen. Das ist der größte Lehre, was man von den zapatistischen Autonomie nehmen kann.
Und die bauen ja auch ihr eigenes Schulsystem auf und bilden dafür eigene LehrerInnen aus. Gibt es da irgendwie, haben Sie da jetzt auch eine andere Herangehensweise als jetzt zum Beispiel das deutsche Schulsystem?
Das auf jeden Fall, aber ich kann dir leider nicht genau sagen, die Zapatistas haben eine große Solidarität auch von woanders. Ne? Also das kommen, also aus Mexiko-Stadt zum Beispiel, also selbst Akademikerinnen, die unterstützen sie auch sehr. Und da gibt es auch, es ist nicht so, dass die einfach ihren Süppchen alleine kochen. Sie sind sehr gut vernetzt und haben auch mit Leuten, die Ahnung von Medizin, wie Leute, die Ahnung von Pädagogik haben, so genauso wie eventuell vielleicht ganz sicher Leute, die Ahnung von Wirtschaft haben, die sie beraten. Ne? Also die haben nicht den Anspruch, alles zu wissen, sondern die haben den Anspruch, alles gut zu machen. Und also dafür braucht man immer Leute, die einen unterstützen kann. Ne?
Die haben ja auch 2001 schon so eine Delegationsreise durch Mexiko mobilisiert und in den letzten Jahren mehrere internationale Frauentreffen, also dazu eingeladen und die auch organisiert. Jetzt hat ja vor kurzem die Europareise begonnen von den Zapatistas oder allgemein die Bereisung, genau, die Weltreise. Was hat es denn damit auf sich? Also warum machen die so eine Weltreise und was sind da so die Ziele oder warum genau passiert das jetzt?
Also ich glaube, wichtig ist, die Zapatistas, die waren sehr offen immer. Die haben immer die ganze Welt zu sich eingeladen. Es sind nicht nur Frauen, also in den letzten Jahren waren viele Frauentreffen, aber seit ganz am Anfang schon hatten sie große Kongresse, große Treffen in Chiapas gemacht, wie zum Beispiel der Encuentro Intergalactico, also das intergalaktische Treffen 97. Und weitere andere Treffen oder zum Beispiel die Escolita Zapatista, also die kleine zapatistische Schule, wo sie Aktivistinnen und Aktivisten eingeladen haben, die bei den Zapatistas eine Weile leben sollten und mit den Zapatistas direkt vor Ort von denen lernen sollen, wie sie die Welt sehen. Und die Sache jetzt, diese Reise ist erstmal direkt in Kontakt mit Menschen in anderen Geografien, wie Sie sagen, anderen Territorien zu haben, Menschen direkt kennenlernen, sich austauschen, von ihrer Geschichte erzählen, wie ihre Geschichte ist und wie sie die Welt verstehen und vor allem mitbekommen, wie wir hier zum Beispiel unsere Welt verstehen, wie wir uns organisieren und einen Vernetzungsprozess anzufangen.
Okay, und jetzt sind Sie als erstes nach Europa gekommen, oder? Sind jetzt schon alle
die sind noch da? Gerade jetzt fängt die dritte Etappe. Die haben die Reise, also die dürfen hier 3 Monate sein wegen touristische, also die dürfen nur 3 Monate hier sein, weil sie nur mit einer touristischen Einreisegenehmigung gekommen sind, also kein Visa, aber du darfst nur als Mexikanerin 3 Monate in Europa bleiben. Und dann, deswegen haben die diese Reise auf 3 Monate und haben einen Monat waren sie erstmal in einer Region. Die zweite Region war der zweite Monat und jetzt fängt die dritte Region an. Also die erste, Deutschland war in die erste Region.
Okay. Ja, das klingt ja super. Also vielen Dank schon mal zu dem Input zu den Zapatistas. Ich wollte jetzt dann noch mal eingehen auf das Infrastrukturprojekt Tren Maya. Was genau das ist, weil das findet ja auch jetzt in Mexiko statt. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, worum es sich bei diesem Projekt handelt.
Ja, also Tren Maya, es ist ein großes Infrastrukturprojekt. Fast hier muss man kurz so ein bisschen eine Situationserzählung machen. Fast jede neue Regierung in Mexiko, wenn sie anfangen, kundigen die irgendwelchen großen Megaprojekte, Infrastrukturprojekte. Also das ist immer so. Und der jetzige Regierung, das ist, die Sache ist ein bisschen besonders, weil der ist ein Andrés Manuel López Obrador, der hat sich immer als Linker vergeben, hat immer jetzt, oder der sagt immer noch heute, dass er Linker ist, dass er kein Neoliberaler ist. Und deswegen hat er viele Leute haben an ihn Vertrauen. Und das war der Grund, wieso er 2018 die Wahlen gewonnen hat. Und seine sozusagen sein Fun-Projekt war diese Zug zu bauen, den Tren Maya, und das ist ein Zug, der soll verkehren in der Halbinsel Yucatan und auch ein Teil von Chiapas. Muss man sagen, dass nicht in den zapatistischen Gebieten direkt, sondern in der Nähe, soll ein Schnellzug sein, die vor allem ein Infrastrukturprojekt, um den Massentourismus in der Region weiterzufordern, weil da gibt es schon sehr viel Tourismus, also einige meinen zu viel sogar, also zum Beispiel Cancun, wo unglaubliche schöne Orte durch riesige Hotelanlagen zerstört worden sind und vor allem auch das Leben der Leute dort massiv beeinträchtigt worden ist und verändert worden ist. Und das ist das Projekt, das er bauen will, hat einige tausend Kilometer Schiene. Und es ist in einer Region, die über also einen großen Teil der Menschen, die dort leben, sind Indigenen. Und es auch ganz viel Urwald wird dieses Zug zerstören.
Also es ist genau, ich habe auch noch so die Zahl mal, das sind 1500 Kilometer, die diese Bahnstrecke genau lang sein soll. Und kostet 6 Milliarden Euro. Also zumindest jetzt mal das, was ich gefunden habe. Eventuell noch mehr, weiß man ja
man
nicht.
Man kennt aus Deutschland ja schon diese Frage, kostet so und so viel.
Ja.
Und, dann wird's, kostet so und so viel und wird dann fertig. Und dann wird dann plus mehrmals fertig und kostet x plus x.
Genau. Gibt es denn eigentlich da schon jetzt also zumindest in Planung, bis wann das fertig sein soll jetzt mal? Natürlich, wie gesagt, ist ja immer so ein bisschen, ne, kann man nicht sagen, gibt's, aber okay. Aber
ich sage es dir, aber bitte lach nicht. Der soll fertiggestellt werden 1923.
Oh.
Und 24 soll in Betrieb gehen, also ja, aber ja, also weiß ich nicht. Also es ist ja so, dass da passiert was, da gibt es schon Baustellen, große Baustellen, aber das Problem ist, dass wenn du etwas machst, die indigene Bevölkerung betrifft, sollte man nach der ILO-Konvention 169 eine Konsultation machen. Das ist nicht irgendwelche Konsultation, sondern muss frei, muss informiert, muss die Leute sollen alles bekommen, um mal entscheiden zu können, und das muss am Ende respektiert werden. Die Regierung hat ein paar Attrappen von dieser Konsultation gemacht, selbst das Büro der UNO-Menschenrechte in Mexiko hat sich positioniert und gesagt, dass diese Konsulta nicht was in der ILO 1969 gefordert erfüllt. Also das heißt, dass in dem Fall sollte die nicht gültig sein. Das auf einer Seite, auf anderen Seite hast du auch, dass viele Gemeinden Prozesse machen, damit den Zug gestoppt wird, damit den Zug nicht durch ihren Territorien läuft. Was man jetzt hat, ist, du hast verschiedene Strecken, die werden gebaut und wie es weitergeht, weiß man noch nicht. Also das Problem ist, dass leider kennen wir aus Mexiko oder haben wir die schlechte Erfahrung gemacht, dass solche Megaprojekte irgendwann mit Gewalt durchgesetzt werden. Also nicht anders wie in Deutschland. Also eine Autobahn wird hier am Ende durchgeknuppelt, wenn es sein muss. Also das muss man auch sagen. Aber bis jetzt ist ja so, dass es gibt Widerstand von der Gemeinde, dass die sich vernetzen, dass die versuchen, diesen Projekt auch bekannt zu machen. Weil klar, die mexikanische Regierung versucht das als ein super gutes Projekt zu verkaufen. Ne? Also so.
Ja.
Sogar der Name ist auch eine Attrappe. Ne?
Hm. Ja, genau. So das Versprechen ist ja irgendwie einfach, dass es mehr Arbeitsplätze schafft und der Tourismus dann ansteigt. Aber das ist natürlich, also vor allem, wenn man dann jetzt mitbekommt, dass der Lebensraum von der indigenen Bevölkerung da genommen wird und gleichzeitig die aber überhaupt nicht richtig konsultiert werden. Ist es
nicht nur, kann ich kurz was sagen?
Ja, also gerne.
Nicht nur das Problem von dem Leben so,
ja.
Sondern auch diese Entwicklungsmodell Tourismus ist für ein Land wie Mexiko sehr schlecht, weil du hast erstmal Leute, die auf dem ländlichen Gebiet sind, die mehr oder weniger von der Landwirtschaft leben könnten, die werden jetzt anfangen als im Dienstleistungssektor, also so als Putzleute in ein Hotel oder als Kellner und Kellnerinnen in ein Restaurant arbeiten, werden aber, also vielleicht in Geld könnte sein, dass es mehr Geld ist, was sie von der Landwirtschaft bekommen, aber ihren Leben wird sich ganz ändern und eine ganze Kultur wird dadurch zerstört und deswegen hat auch rassistische Züge, weil die Leute werden in niedrigen Lohnarbeit eingeplant, also keine Indigene wird als Hotelmanager oder als, ich weiß nicht mal als Zugführer, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das ist gut, dass du das nochmal betonst. Also ja, dazu vielleicht dann die Frage, wie ist denn dieses Projekt finanziert und wer baut es?
Also bauen, da gibt es ganz, es gibt einige Firmen, einige große, Mexiko hat einige große Baukonzerne. Es sind auch da das Verteidigungsministerium ist auch dabei in dem Bauprojekt, also die aktuelle Regierung von Andrés Manuel López Obrador hat den Verteidigungsministerium sehr viel Macht gegeben in so zivile Projekte, wie zum Beispiel auch ein Flughafen, die in der Nähe von Mexiko-Stadt gebaut wird, da bauen die das auch. Und ich weiß ehrlich gesagt, also so die Liste von den Konzernen, die da Baukonzernen, die da arbeiten, kann ich dir nicht sagen. Es wird immer versucht, das ein bisschen unter der Hand zu halten, weil die wissen, dass es ein unbeliebtes Projekt ist und deswegen besser, wenn man nicht so viel davon weiß. Es gibt aber einen Konzern aus Deutschland, die in diesem Projekt beteiligt ist, nicht als Bauer, sondern als Consulting. Das ist die Deutsche Bahn. Die beraten die verschiedene Sachen da in diesem Zugprojekt. Also, und das ist vielleicht das, was sich die mexikanische Regierung davon verspricht, ist, es gibt leider so eine koloniale Vision, selbst in Lateinamerika, von der Welt und man denkt, dass alles, was aus Europa kommt, besser ist und vor allem alles, was aus Deutschland kommt, diese Made in Germany zieht immer noch. Ne? Also wenn die Leute aber wussten, wie viel Verspätung die Züge hier haben und was, wie die hier happern, wenn Zugstrecken gebaut werden und so weiter, würden die vielleicht anders denken. Aber gut, das verkaufen die gut und da ist da was, was die Deutsche Bahn da so ein bisschen mehr. Also es wurde schon ein paar Mal von dem Präsidenten gesagt, dass ja, so ein Projekt, der Deutsche Bahn macht, sollte kein schlechtes, ist es auf jeden Fall nicht ein schlechtes Projekt. Also das ist, sie verkaufen einen Namen da. Ne? Und das ist was gut wäre, hier in Deutschland etwas dagegen zu machen. Weil es ist jetzt was ziemlich Greifbares. Ne? Also man konnte sagen, Solidarität mit den Kämpfenden in Mexiko gegen den Tren Maya, aber eine andere Sache ist zu sagen, Deutsche Bahn aus dem Tren Maya.
Ja, das ist auch heftig, weil man in Deutschland jetzt kaum was davon weiß. Ich habe das auch erst mitbekommen bei deiner Rede also bei der Veranstaltung Contra IAA, als es um Mobilität im Kontext globaler Ungerechtigkeit ging. Da habe ich das zum ersten Mal auch erst erfahren, weil die Deutsche Bahn jetzt, glaube ich, nicht wirklich, man kriegt davon nichts mit, weil die gerade sehr doll ihr grünes Image auch irgendwie behalten wollen. So. Aber.
Das machen normal jede Konzerne. Also das ist, also die würden sich nicht schmücken mit einem Projekt, die wissen, dass es kompliziert ist. Also die, und das ist das Traurige dabei. Die wissen ganz genau, dass es ein schlechtes Projekt ist. Also mir kann keiner sagen, dass die, oh, Entschuldigung, wusste man nicht. Nee, die wissen ganz genau, worum es geht. Aber klar, es bringt Kohle und dann am Ende ist das, was zählt.
Genau, ja, die Auftragssumme, soweit ich das gelesen habe, ist bisher 8,6 Millionen Euro. Der Vertrag wurde auch am 1.12.2020 schon geschlossen. Mhm. Und der läuft bis Dezember 2023 erstmal jetzt.
Ja, der genau. Sollte fertig sein.
Ja, mal schauen, ne?
Ja, genau.
Okay. Gibt es denn seitens der deutschen Regierung eine Haltung zu dem Projekt? Also die Deutsche Bahn ist ja auch ein Staatskonzern.
Diese Frage bin ich dir diese Antwort bin ich dir leider schuldig. Ich weiß, dass es von Seiten von irgendwelchen Abgeordneten eine kleine Anfrage an die Bundesregierung gab bezüglich das Projekt, aber die Antwort habe ich gerade, ich weiß nicht, ob die schon da ist oder und wenn sie schon gegeben wurde, weiß ich nicht, aber da konnte ich mal finden und dir das vielleicht per Post schicken oder so. Oder so per Mail zukommen lassen.
Ja, gerne. Dann können wir vielleicht nochmal auf Instagram, auf unserem Instagram-Kanal, genau. Das nochmal posten. Dann wissen unsere HörerInnen auch Bescheid. Wie sieht es denn sonst jetzt hier in Deutschland mit dem Aktivismus gegen dieses Projekt aus? Wie gestaltet sich der? Gibt es da schon Aktionen? Weil ich habe noch nicht so viel davon mitbekommen.
Ja, also es gibt erstmal gibt es eine Sache, da sollte man nochmal Werbung machen.
Gerne.
Es gibt eine Recherche, die von Journalistinnen und die Recherche AG von der Yabasta-Netzwerk gemacht worden ist. Das kann man unter yabasta.org finden. Und yabasta-netz.org, glaube ich, ist die.
Können wir auch nochmal gern verlinken.
Genau.
Ja.
Und dann, da ist eine Recherche, die über dieses ganze Projekt erklärt, viel mehr und viel länger, als was ich jetzt hier gesagt habe. Und da zum Beispiel, dieses Dokument wurde mal in Deutschland so ein bisschen vorgestellt, zum Beispiel hier auch beim Camp in den gegen die IAA. Und dann haben wir uns weiter zusammengetroffen, also teilweise digital, wie es heutzutage notwendig ist wegen der Pandemie. Und es wurde beschlossen, dass wir am 31. Oktober oder am 30. Oktober eine globale Aktionstag gegen den Tren Maya machen. Und gab es hier in München haben wir auch eine Aktion gemacht. Es gab in verschiedenen Städten in Deutschland Aktionen. Und jetzt gucken wir, wie weiter halt wir damit vorgehen. Also was jetzt danach kommt. Aber auf jeden Fall, es ist wichtig, dass die Leute sich dafür interessieren und da, wenn ihr euch die Recherche anschaut, dann werden da die Kontakte stehen, wie man sich weiter informiert und wenn man was mitmachen will, wo man sich melden, bei wem man sich melden kann.
Ja, das ist sehr gut. Genau, dann die Recherche kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Was glaubst denn du, wie sich dieser Konflikt um den Tönmayer jetzt in naher Zukunft entwickeln wird? Also gibt es da jetzt Hoffnung, dass da noch irgendwas sich ändert? Vielleicht eine
Ja,
schwierige Frage.
also Hoffnung muss immer haben,
Ja.
sonst haben wir verloren. Also
Ja.
wir sollen mal schon, also es ist nicht so, dass wir nur verlieren. Also das, man hat, also dass wir hier stehen und kämpfen, ist schon, dass wir gewonnen haben, also dass wir nicht verloren haben.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass wenn wir schaffen, eine große Öffentlichkeit hier in Deutschland aufzubauen. Und wenn wir schaffen, dass die Deutsche Bahn aus diesem Projekt aussteigt, was nicht Irrsinn ist, sowas zu denken, hat man könnt, also das wäre eine große Unterstützung für die Menschen, die von dem Projekt betroffen sind. Also alleine, dass wir jetzt hier was machen, also dass ihr diesen Podcast macht zum Beispiel, ist für die Menschen in Mexiko, ne, die werden sich sehr unterstützt fühlen, weil ihren Anliegen wichtig ist für an Leuten ganz woanders, die wahrscheinlich nie mit diesem Zug fahren werden, aber ist denen wichtig. Und das, glaube ich, ist schon interessant und sehr gut so zu machen. Und wenn man weiter wenn die Deutsche Bahn aussteigt, dann könnte man ein bisschen mehr Druck auf der mexikanischen Regierung aufbauen. Also es ist auch ein Flughafen, ein Großflughafen neben Mexico City gestoppt worden. Natenco. Also da gab es eine ganz lange, da könnte man vielleicht so einen History-Podcast machen, von einer Geschichte, die 2001 angefangen hat und hat bis 2019 gedauert. Und jetzt ist dieses Projekt vom Tisch. Also die war schon, hatte schon eine große, eine, war schon einen großen Fortschritt in der Bau dieses Projekts und es ist am Ende zurückgenommen worden. Also das heißt, es ist nicht unmöglich, sowas zu fordern und zu bekommen auch, ne? Also es hängt davon ab, wie viel Druck man aufbauen kann. Und wenn wir hier was schaffen, so diese Sorge, diese Forderung von den Menschen aus Mexiko deutlich und laut zu machen, ich glaube, das kann man was schaffen. Die Regierungen, die sind sehr um ihre Image besorgt, ne? Und wenn man dadurch schafft, was an den Image von denen ein paar Kratzern zu machen wegen diesen Projekten oder wegen die Menschenrechtsverletzungen, was diese Projekte mit sich bringen, kann man schon was schaffen. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Ja, sehr gut. Eventuell gibt es ja jetzt auch unter der neuen deutschen Bundesregierung eine andere Umweltpolitik oder Außenpolitik, die vielleicht da dann auch noch so ein paar Veränderungen bringen
Okay.
könnte. Kann man ja auch
Ja,
vielleicht ein bisschen hoffen.
aber ich glaube, ich würde mich nicht verlassen
Nee.
auf eine Politik.
Ja.
Also ich würde immer noch sagen, okay, vielleicht können wir mit unseren Kämpfen ein bisschen mehr erreichen, aber dass es von oben was kommt, ist sehr schwierig. Also man muss immer für seine Rechte, für die Rechte von unten kämpfen.
Das stimmt.
Geschenkt wird es nicht.
Auf jeden Fall Druck aufbauen, das ist
Ja.
gut. Was ich auch noch anmerken wollte, warum ich das Thema jetzt so ein bisschen mit den Zapatistas, auch wenn das jetzt nicht in dem Gebiet stattfindet, warum ich diese zwei Themen jetzt auch so ein bisschen verlinkt habe, ist auch, weil die mexikanische Armee einen Großteil des Tren Maya verwalten soll und Gewinne aus dem Projekt auch erhalten soll. Und wie wir vorhin ja schon gesprochen hatten, übt die mexikanische Armee ja in Chiapas dann auch, also führt Krieg gegen diese autonomen Gemeinden, würde ich jetzt mal so sagen. Und insofern wäre dieses Projekt dann auch nochmal eine finanzielle Unterstützung der Armee. Und so, insofern dann betrifft es dann doch auch die Zapatistas, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, unter anderem das, aber ich glaube auch, die Zapatistas, die sehen sich nicht nur sie in ihren Gebieten, sondern die sehen sich als Indigenen in Mexiko. Und das betrifft viele Indigenen in Mexiko. Viele von den indigenen Gemeinden, die von diesem Projekt betroffen sind, sind Teil des CNI, Consejo Nacional Indígena, also der Nationalen Rat der Indigenen. Das ist auch eine Organisation, wo die Zapatistas dabei sind. Die sehr zusammen und sehr verlinkt mit den Zapatistas arbeiten. Also das ist, es ist schon, hat schon mit den, also was zu tun und vor allem in die Gegend, die Nähe zum deren Territorium, also die ganzen Tourismus und so weiter, das hat schon einen Einfluss auf jeden Fall. Und vor allem die Zapatistas, die waren nie um die Probleme in ihren Territorien besorgt, sondern die waren um den Problemen von den ganzen Indigenen in Mexiko immer besorgt. Und das sind die immer noch. Also zum Beispiel bei dem Kampf gegen diesen Flughafen in Atenco, da haben die Zapatistas die Leute aus Atenco sehr unterstützt auch.
Ja, das muss ich echt nochmal recherchieren, weil das interessiert mich auch. Das habe ich gar nicht mitbekommen, was da passiert ist.
Ja.
Vielleicht so abschließend wollte ich nochmal so sagen, was ihr auch in der Recherche nochmal nachlesen könnt, aber Greenpeace Mexiko hat auch gesagt, dass Studien zu dem Schluss kommen, dass dieser Zug zur Degradierung, Fragmentierung und Abholzung von 23 Naturschutzgebieten führen wird und darunter auch UNESCO-Welterbestätte. Und es sind beim ersten Bauabschnitt jetzt schon 11 Millionen Bäume abgeholzt worden. Also ich wollte nochmal so ein bisschen jetzt auf die Umwelt eingehen, dass es wirklich tragisch ist auch, wenn dieses Projekt da durchgeführt wird für die Umwelt. Natürlich auch für die indigene Bevölkerung. Eigentlich allgemein ist es wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, dass dieses Projekt nicht durchgesetzt wird.
Ja, ganz genau.
Gut.
Das finde ich, ja.
Ja. Sind okay. Wir uns einig?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, dann vielen lieben Dank für deinen Input, dass wir heute gesprochen haben. Ja, sehr gern. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt hiermit von den HörerInnen. Schaltet gern bei der nächsten Folge wieder ein und schaut auch gerne dann nochmal bei den Links, die wir euch jetzt hier in der Podcast-Beschreibung noch mit reinhauen werden, vorbei und informiert euch über das Projekt, engagiert euch. Und ja, damit würde ich abschließen. Vielen Dank nochmal, Daniel.
Ja, vielen Dank.
Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen.
"9B" ist ein Podcast des Kim Lecture Recording im Auftrag der Stufe und des Asters der Universität Konstanz.